Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Ostschweiz, das sind unsere Themen. Sie halten sich in der Waagschale. Evelyn Wittmann-Schlumpf oder der Hans-Jörg Walter im Bundesrat. Hörer und Politiker legen keine Hand ins Feuer. Es wird teurer und teurer. Die Sanierung des Gymnasiums Appenzell braucht nochmal mehr Geld. Zu teuer gesehen und darum jetzt wieder günstiger. Die Reise ins Zollfrei Livigno kostet wieder weniger. Und mit Stock und Ball aus aller Welt, die WM der Unihockey-Frauen bringt die Stimmung in die St. Gallen Hallen. Das Wetter grau und regnerisch. Am Mikrofon Beatrice Gmönde. Hans-Jörg Walter oder Evelyn Wittmann-Schlumpf. Das ist der erste Kampf, den es bei den Bundesratswahlen nächste Woche gibt. Und wenn es dann für den Thurgauer SVP-Mann nicht klappt, können sie zum zweiten Kampf kommen. Hans-Jörg Walter gegen FDP-Bundesrat. Aber was zählt mehr? Die Herkunft oder die Partei? Wie sich Ostschweizer Parlamentarier hier verhalten, im Beitrag von Philipp Gemperle.
Für die St. Galler CVP-Nationalrätin Lucrezia Meier-Schatz ist es klar. Ob der Hans-Jörg Walter gegen Evelyn Wittmann-Schlumpf antreten oder einer von den beiden FDP-Bundesräten, Chancen hat er bei ihren keine.
Für mich ist im Moment die Ostschweiz eine klare Priorisierung gewesen, was darum gegangen ist, Karin Keller-Sutter zu wählen. Das habe ich, die Ostschweiz ist für mich ein wichtiges Argument gewesen. Für mich ist im jetzigen Zeitpunkt Kontinuität das wichtigere Argument.
Sprich, kein amtierender Bundesrat wird abgewählt. Also weder Evelyn Wittmann-Schlumpf noch einer von den beiden FDP-Bundesräten. Auch der Bündner CVP-Nationalrat Martin Gandinas wird den Hans-Jörg Walter auf keinen Fall wählen. Evelyn Wittmann-Schlumpf ist für ihn gesetzt und einen bisherigen FDP-Bundesrat wählt er nicht ab.
Der Hans-Jörg Walter hat klar gesagt, dass er nur gegen Evelyn Wittmann-Schlumpf kandidiere. Und von dem her muss ich sagen, ich bin für so Spiele nicht zu haben. Entweder hat man eine klare Strategie und tut auch Kandidaten prüfen und weiss man, was man will. Und so soll man noch mal ein bisschen warten.
Für den Bündner Grünliberal Josias Gasser steht der Kanton Graubünden ganz oben, vor der Partei. Er wählt darum auf Allfeld Evelyn Wittmann-Schlumpf.
Sie hat einen sehr guten Job gemacht. Und sicher spielt das auch eine Rolle, das Lokale. Also sicher für uns Bündner ist das nicht ganz unbedeutend.
Sollte es dann am Wahltag gleich noch einen Zweikampf Hans-Jörg Walter gegen einen FDP-Bundesrat geben, dann müsse er neu überlegen. Der Markus Ritter von der St. Galler CVP will zwar nicht sagen, wie er wählt, aber...
Ich sehe Hans-Jörg Walter sehr gerne im Bundesrat drin. Man hat auch gesehen, bei der Wahl zum Nationalratspräsidenten, da hat er das beste je erzielte Ergebnis gemacht bei dieser Wahl seit 1959. Und wenn man auch sieht, wie er dreht wird von der Bevölkerung, die Frauenfeld, Zwänge an dieser vier, dann muss man sagen, er ist wirklich einer, der sehr, sehr stark im Volk verankert ist. Und wenn man so einen Mann im Bundesrat hätte, dann wäre das natürlich auch ein Gewinn für unser Land.
Und viel Sympathie für den Hans-Jörg Walter hat auch der Thurgauer Grünliberal Thomas Böhni.
Ich als Ostschweizer oder speziell als Thurgauer habe natürlich Riesenfreude, wenn er kandidieren tut und er eigentlich von der SVP wirklich ein guter Ansprechpartner ist für uns. Also von dem her persönlich oder, ist das eine sehr gute Wahl.
Sympathie allein langt aber nicht. Entscheiden tut nur der Name auf dem Stimmzettel. Wittmann-Schlumpf oder Walter, da legen sich ein Haufen andere Ostschweizer Parlamentarier noch nicht fest. Oder sie behalten es für sich.
Der Philipp Gemperle mit Stimmen von Ostschweizer Parlamentarier zu den Chancen vom Thurgauer Bundesratskandidat Hans-Jörg Walter. Und jetzt zu Ihnen, wo das Bundeshaus und Bundesratswahlen in- und auswendig kennt, der Eugen David. Er ist 24 Jahre für die St. Gallen CVP im Parlament gesessen. Er schätzt die Situation für uns ein. Der Philipp Gemperle hat ihn dazu gefragt.
Eugen David, der Hans-Jörg Walter ist ein Ostschweizer SVP-Bundesratskandidat. Was ist jetzt der wichtigere Aspekt in diesen Bundesratswahlen, dass er ein Ostschweizer ist oder dass er ein SVP-Kandidat ist?
Ja gut, der Herr Walter hat gesagt, dass er nur gegen Frau Wittmann-Schlumpf antrete. Frau Wittmann-Schlumpf ist ja Bündnerin, in dem Sinne im Weiteren sind mindestens auch Ostschweizerin und nicht gegen einen der freisinnigen Kandidaten, die nicht aus der Ostschweiz kommen. Glaube ich, dass der Ostschweizer Aspekt nicht so im Vordergrund steht bei diesen Wahlen.
Es gehen ja Gerüchte rum, dass die Strategie von der SVP gefahren werden könnte, dass der Hans-Jörg Walter dann gleich noch gegen einen Freisinnigen antritt. Wie schätzen Sie dort die Chancen?
Gut, es ist natürlich auch eine Frage von der Glaubwürdigkeit, wenn man zuerst sagt, man macht es nicht und dann gleich macht. Andererseits muss ich sagen, er ist ein sehr guter Kandidat. Ich habe ihn auch hier unterstützt in der Ausmachung gegen den Herrn Maurer. Ich habe hier den Herrn Hans-Jörg Walter als der bessere Kandidat eingeschätzt und auch ihm bestimmt gegeben. Aber dann muss er jetzt, finde ich, auch klar sagen, wie es denn im Ablauf geht. Also wenn er sich bei der Frau Wittmer-Schlumpf nicht würde ursetzen, muss er eigentlich jetzt auch sagen, dann trete ich nachher so die Weiterwahl an.
Aber kommen Sie jetzt zu dem Zweikampf Hans-Jörg Walter gegen einen von der FDP-Bundesräte. Welches Argument würde jetzt da mehr zeichnen, eben Partei oder Ostschweiz für die Ostschweizer Parlamentarier?
Ich glaube eher natürlich auch dort, so, man kann es bedauern, aber es parteipolitisch, weil eben dann zwei gegenüberstehen sich, wo man sagt, es ist klar, dass der Anspruch rein arithmetisch, was ja doch eine ziemliche Rolle spielt, vor allem auch für die SP, ist der Sitz von Hans-Jörg Walter, wenn er dann antreten würde, besser ausgewiesen als einem von diesen zwei Kandidaten von der FDP. Und da ist natürlich insbesondere ein Gesichtspunkt, wo die SP immer unterstreicht, oder? Und das könnte schon sein, dass dann die SP-Stimmen sich, wenn der Schritt vom Hans-Jörg Walter gemacht wird und von der SVP, dann sich hinter seine Kandidatur stellen. Und ich glaube, auch die Mitteparteien würden sich hinter die, auch wahrscheinlich die CVP, hinter die Kandidatur dort stellen.
Also abschliessende Prognose, egal welche Strategie jetzt gewählt wird, was denken Sie, hat er Chancen, zum im Bundesrat zu kommen, Hans-Jörg Walter, oder nicht? Wie gross sind die Chancen?
Also nach der jetzigen Konstellation und seinen Äußerungen, dass er nur gegen Frau Wittmer-Schlumpf antritt aus dem Kanton Graubünden, habe ich den Eindruck, sind seine Chancen da, aber die Chancen von der Frau Wittmer-Schlumpf sind grösser.
Der langjährige St. Gallen CVP-Parlamentarier Eugen David zu der Ausgangslage von der Bundesratswahlen. Diskutiert wird aber nicht nur unter den Politikern, sondern auch unter unseren Hörern, zum Beispiel auf Facebook vom Regionaljournal Ostschweiz. Was Hörerinnen und Hörer da meinen, nochmal der Philipp Gempeli fasst zusammen.
Ein Haufen Äußerungen auf unserer Facebook-Seite gehen in eine ähnliche Richtung.
Ich bedauere seine Motivation, Evelyn Wittmer-Schlumpf absetzen zu wollen.
Bei vielen kommt nicht gut an, dass Bündner BDP-Bundesrätin ihren Sessel für den Hans-Jörg Walter räumen soll. Enttäuschte Stimmen über die plötzliche Kandidatur gibt es ein paar. Und vor allem auch enttäuschte Stimmen über das Vorgehen von der SVP und vom Hans-Jörg Walter. Der Roland Wipf schreibt unter anderem:
Gestern sagte er noch eindeutig, nur gegen Evelyn Wittmer-Schlumpf antreten zu wollen. Heute tönt das schon etwas anders. Ich verzichte gerne auf einen so anpassungsfähigen Bundesratskandidaten.
Über die Person an und für sich, über den Hans-Jörg Walter als Politiker, schreibt auf unserer Facebook-Seite aber eigentlich niemand etwas Negatives. Und der Hans-Jörg Walter kommt sogar von einer ungewohnten Seite Rückendeckung über. Nämlich von Ernst Ritzi. Er war im Thurgauer Grossen Rat, und zwar bei den Grünen.
Er kann das. Er war zusammen mit uns Grünen für das Gentech-Moratorium. Ich drücke ihm die Daumen.
Daumen drücken und Glückwünsche auf der einen Seite, Enttäuschung und Kritik auf der anderen. Die Reaktionen von unseren Hörern sind zusammengefasst, also ähnlich wie die von den Ostschweizer Parlamentarier.
Die Diskussion auf Facebook ist noch weiter offen. Machen Sie doch auch mit. Den Link und weitere Informationen zu den Bundesratswahlen finden Sie auf unserer Internetseite regionaljournal.ch und dort auf Ostschweiz klicken. Der Ausserrhoder Regierungsrat hat fast 130'000 Franken aus dem Kulturfonds gesprochen. Wie es in der Mitteilung heisst, werden damit 8 Projekte unterstützt. Filmprojekte, musikalische Experimente oder besondere Ausstellungen. Die FDP-Frauen vom Kanton St. Gallen haben mit Elisabeth Zwicki eine neue Präsidentin. Die St. Gallen Rechtsanwältin löst Janine Blatter ab, die 8 Jahre lang die FDP-Frauen St. Gallen präsidiert hat. Im Thurgau wird heute Abend die junge GLP gegründet, also die jungen Grünliberalen. Wie es in einer Mitteilung heisst, hat die Wahl das nötige Selbstbewusstsein gegeben, um den Schritt zu machen. Die GLP hat einen Sitz im Nationalrat geholt. Dabei sind 2400 Stimmen von der Junglisten gekommen. Die Gesamtsanierung vom Gymnasium Appenzell kommt nochmal viel teurer als erwartet. Statt der anfänglich gerechneten knapp 5 Millionen Franken kostet es jetzt über 7 Millionen. Die Innerrhoder Regierung will jetzt, dass der Grossrat darum einen Nachtragskredit bewilligt. Vor der Sendung hatte ich den Innerrhoder Baudirektor Stefan Sutter am Telefon und von ihm als erstes wissen, wieso dass es jetzt nochmal teurer kommt.
Vor allem sind es zwei Positionen. Gesehen, das ist einerseits die Abbrüche und Baumeister eben im Altbau. Das war sehr, sehr aufwendig gewesen. Und das andere, der Abbruch selber von der Wind und vom Boden und von den Decken im Kapelltrakt.
Eben, es ist ein sehr altes Gebäude. Hat sich da mit der Zeit nicht mal eher ein Neubau gelohnt?
Ja, jein. Auf der einen Seite wäre der Abbruch vom Nordtrakt, also vom jetzigen Nordtrakt, vom Kapelltrakt, sicher günstiger gekommen, wenn man es hätte abbrechen können. Auf der anderen Seite hätte man dann da, wo drauf zu war, auch wieder neu bauen. Und die haben dann natürlich auch im Altbau gesehen sind. Also was dort als Anfall ist im Bereich der Küche, da wäre genau gleich gewesen, ob man es anders abgebrochen hätte oder stolen hätte.
Wie geht es jetzt weiter mit der Sanierung im Gymi Appenzell?
Man hat ja schon vor das eigentlich abgeschlossen gehabt, hat gesagt, man möchte für die nächsten Etappen mal eine Pause einschalten, dass aus zwei Gründen einerseits sollen wir in der nächsten Zeit Stach absorbieren mit dem Pflegeheim, mit dem Alters- und Pflegezentrum. Und auf der anderen Seite ist es im Gymi auch so, dass die Schülerzahlen alle ein bisschen eine offene Position sind. Und wir wollen zuerst einmal schauen, wie sich das überhaupt entwickelt, bevor man den nächsten Schritt in Angriff nimmt. Da hat man im Übrigen schon im Jahr 2008 an der Landsmitte deutlich gesagt, dass man nach diesen drei Phasen zuerst einmal den Marsch halt einschalten will, um zu schauen, wohin es der Reise weitergeht.
Eben, Stefan Sutter, Sie haben es angetönt, Schülerzahlen nehmen wir zurück. Hat es schlussendlich die Sanierung gar nicht gebraucht, dass Appenzell zumal ohne Gymi da steht?
Ja, ohne Gymi glaube ich nicht. Und wir hätten hier schon da lange diskutiert, wie wir jetzt verfahren und ist zum Schluss gekommen, dass wir eben gleich die Sanierung jetzt in Angriff nehmen, um die 18 möglichen Schulzimmer zu machen. Jetzt müssen wir einfach entscheiden, ob es am Schluss wirklich 18 neue Schulzimmer braucht oder ob man mit dem Bestand eben nicht kann leben in Zukunft hinein.
Der Innerrhoder Baudirektor Stefan Sutter. Über den zweiten Nachtragskredit für die Gesamtsanierung des Gymi Appenzell entscheidet der Innerrhoder Rat Anfang Februar. Der Spieler vom FC St. Gallen, der wegen Verdacht auf Vergewaltigung in Untersuchungshaft gekommen ist, ist wieder frei. Wie der FC St. Gallen mitteilt, ist der Spieler jetzt vorzeitig in die Winterpause geschickt worden. St. Margrethe im Kanton St. Gallen haben Einbrecher Schmuck im Wert von ein paar 10'000 Franken gestohlen. Sie sind über einen Balkon in eine Wohnung und haben dort den Tresor mit dem Schmuck geklaut. Der Sachschaden, den sie angerichtet haben, beträgt gerade auch nochmal 10'000 Franken, wie die Polizei schreibt. Livigno. Das ist für viele Ostschweizer auch ein Synonym für billiges Benzin, günstiger Alkohol und zollfreie Zigaretten. Nur der Weg dorthin, der ist teuer. Eine Lehre für die wintersichere Verbindung von Zernez im Ondengadin ins italienische Livigno, wo durch den Tunnel geht, für Heri und eine Retourfahrt durch den knapp 3,5 Kilometer langen Tunnel muss man über 40 Franken zahlen. Unverschämt haben viele Leute gefunden und den Preis überwachen fand das auch. Jetzt sind die Tarife wieder gesenkt worden. Roland Wermelingen.
Der Tunnel ist 1968 für den Bau der Staumauer Bund Dalgall gebaut worden. Betrieben wird er von der Besitzerin, der Engadiner Kraftwerk. Für den Privatverkehr ist er eigentlich gar nicht gebaut worden, darum ist er auch nur einspurig. Aber für die Italiener war das eine bequeme Verbindung in Norden, wo sie nicht darauf verzichten wollten. Die Engadiner Kraftwerk verdienen gutes Geld mit dem Tunnel. Pro Jahr schaut ein Umsatz von etwa 4 Millionen Franken raus. Aber 42 Franken für nicht einmal 3,5 Kilometer Tunnel hin und her, da lohnt sich der günstige Schnaps, den man zu Livigno überkommt, gar nicht mehr. In so Fällen kann man sich als Bürger dann an den Preisüberwacher wenden. Und das haben die Bürger gemacht. Der Preisüberwacher hat sich eingeschaltet, die Staumauerbetreiber haben nachgegeben, wie das romanische Fernsehen berichtet hat. Müssen hätten sie nicht und sie haben auch noch eine Ausnahme gemacht. So eine Hin- und Zurückfahrt wird zwar wieder auf den Alttarif auf 35 Franken zurückgesetzt, aber an Samstag im Winter bleibt es bei 42 Franken. Und zwar so lange, schreibt der Preisüberwacher in seinem Bulletin, so lange, bis für die grosse Verkehrsbelastung zu diesen Zeiten eine Lösung gefunden ist. Gemeint sind hier die kilometerlangen Rückstaus und der Verkehrskollaps, den es auf der Schweizer Seite vom Tunnelportal am Ofenpass regelmässig gibt, wenn sich im Winter Touristen wie Ameisen durch den Tunnel drücken. Begünstigt durch ein Livigno, das sich vom verschlafenen Kaff schon lange zum modernen Touristenmekka entwickelt hat und mit billigen Pauschalangeboten Touristen aus Osteuropa in Massen anlockt. Die Bündner Regierung hat schon gedroht, den Tunnel im Winter zu beschliessen, wenn das so weitergeht, wenn Livigno nichts gegen die Blechlawine auf der Schweizer Seite unternimmt. Der nächste Härtetest für den Tunnel und die beiden Regionalregierungen von Graubünden und der Provinz Sondrio ist der Winter, der jetzt gerade angefangen hat.
In St. Gallen fängt seit einer Woche die Frauen-Uni-Hockey-Weltmeisterschaften statt. Knapp 15'000 Zuschauer sind bis jetzt an den WM-Spielen in den Hallen dabei gewesen. In der Stadt allerdings spürt man von dieser WM-Stimmung noch nicht viel, wie unsere Mini-Umfrage zeigt.
Haben Sie eine Ahnung, was für einen sportlichen Grossanlass im Moment stattfindet in St. Gallen?
Keine Ahnung.
Wenn ich sage Weltmeisterschaft?
Weltmeisterschaft.
Haben Sie eine Ahnung, was im Moment St. Gallen für einen sportlichen Grossanlass läuft?
Ja, das ist irgendein in der, was ist es, glaube ich, Frauenfußball, oder?
Nein.
Auf der Strasse St. Gallen ist also noch eine KWM-Atmosphäre zu spüren. Der lokale OK-Präsident der Unihockey-WM, Markus Bürki, versteht das.
Es ist halt schon so, dass Unihockey noch ein bisschen Randsportart ist und es schwierig ist, am breiten Publikum bekannt zu machen. Es ist halt noch ein bisschen der Sport für die, die den Sport machen. Und das ist sicher die Schwierigkeit davon, dass man da die Werbung, man sieht es, man weiss es ein bisschen unter den Leuten, aber natürlich nicht alle.
Wie es in der Halle tönt, wenn die weltbesten Frauen im Unihockey gegeneinander spielen, sie hören jetzt hier bei uns gerade nach der Musik. Regionaljournal Ostschweiz, es ist genau 10 von 6. St. Gallen ist noch bis am Sonntag das Mekka für alle Unihockey-Frauen der Welt. In der Gallo-Stadt findet im Moment nämlich die Weltmeisterschaften statt. Sportlich läuft es rund. Die Schweizerinnen sind im Halbfinale und auch mit den Besucherzahlen sind die Veranstalter zufrieden. Bis jetzt haben rund 15'000 Zuschauer das Spiel in den Hallen live mitverfolgt. Der Sascha Zürcher hat heute Nachmittag St. Gallen ein bisschen Unihockey-WM-Luft geschnuppert.
Also Schlangen stehen hat man nicht müssen heute Nachmittag vor dem Athletik-Sportzentrum St. Gallen. Kein Wunder, schließlich ist es im Spiel USA gegen Russland auch um nichts mehr gegangen.
Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, wir bitten Sie nun, sich für die Nationalhymnen der beiden Teams von ihren Plätzen zu erheben. Zuerst die Nationalhymne für das Team USA. First, the National Anthem for Team USA.
Ob jetzt die Russinnen oder die Amerikanerinnen den 9. oder den 10. Platz holen, hat nicht wirklich viele Leute interessiert. Vor leeren Tribünen haben die beiden Mannschaften dann aber doch nicht müssen spielen. Rund ein Fünftel der Plätze war gefüllt. Der grösste Teil davon Schulklasse.
Es ist schön zu schauen. Also die Atmosphäre ist halt jetzt nicht so gross, aber das Spielen ist wirklich gut.
Ja, im Moment ist es nicht so spannend, aber nicht so viel. Aber ja.
Oh, es ist einfach schneller Sport und ja, es ist interessant. Die Stimmung hier in St. Gallen. Ja, momentan läuft noch nicht so viel, aber bei den Schweizer Matches sind es anders.
Die Schweizerinnen mussten gestern antreten. Ihr Viertelfinalspiel war gut besucht, knapp 1'500 Leute waren bei der Qualifikation für das Halbfinale gegen die Lettinnen in der Halle.
Wenn man da durch die Schweiz spielt, ist die Stimmung natürlich sehr gut. Jetzt hier in so einem Spiel, wo es noch um den 9. und den 10. Platz geht, haben wir leider nicht so viele Fans, aber dort, wo es wirklich um etwas geht, ist die Stimmung auch wirklich da.
Sagt der Christoph Popp. Er sitzt auf der Tribüne an einem Tisch und macht sich mit seinen Leuten fleissig Notizen. Schließlich ist er Chefstatistiker. Sein Auge entgeht auf dem Spielfeld
gar nicht.
Also wir haben zum einen natürlich die Schussstatistik, die wir aufnehmen. Und zwar nehmen wir natürlich alle Schüsse auf. Das heisst, egal ob der Schuss neben das Goal gegangen ist, ob der Schuss geblockt worden ist und vor allem auch, in welchem Sektor der Schuss abgeworfen ist. Das ist natürlich dann für das Team wieder hilfreich, wo dann der Trainer sieht, aus welchen Zonen schiessen wir vor allem.
Und nach jedem Schuss, der über das Spielfeld geht oder wenn es sonst einen Spielunterbruch gibt, dann wird der Halle-DJ aktiv. Die Stimmung wird also immer wieder angeheizt. Und das klingt, auch wenn es heute am Nachmittag nur wenig Zuschauer gehabt hat. Der Hallenchef Fritz Bischof.
Es funktioniert hervorragend. Vor allem ist es gelungen, in dieser riesigen Halle eine Atmosphäre hineinzubringen. Eine Arena, irgendetwas, was besonders ist, als die Leute rings im Spielfeld rum sind. Sie sind nach dem Spielfeld und da gibt es eine ganz besondere Stimmung.
In der Halle trifft man alles an. Die irgendeine Beziehung kennt zu dem Sport.
Mein Sohn spielt Unihockey und wir waren am Sonntag schon. Und der hat mir so gefallen, darum bin ich wieder da.
Dann hat es Profis aus der Schweiz, wie der Unihockey-Trainer hier von Bern, der gerade mal eine Auslegeordnung macht.
Es ist einfach so eine kleine Vierklassengesellschaft geworden hier im Damen-Unihockey. Das ist das, was man so sieht. Schweden, Finnland, Schweiz, Tschechien, das sind die einigermassen, die beieinander sind. Und alles andere ist einfach halt schon ein bisschen schlecht.
Es hat auch solche, die rein zufällig da sind.
Ich bin ein bisschen erstaunt, dass es so wenig Leute hat jetzt, aber es ist halt eben noch Arbeitszeit. Wahrscheinlich kommt es dann am Abend noch. Ich denke, es ist ein bisschen Füller, würde ich sagen.
Aber es gibt auch die von ganz weit weg extra auf St. Gallen gereist sind, um die Unihockey-WM live mitverfolgen. Wie die Tschechin hier.
We just wanted to visit Switzerland and probably it's the good occasion to visit even floorball and to see Czech team, which is not very often visible in Czech Republic, so why not in here?
Am Spielfeldrand stehen zwei Samariterinnen. Gestern haben sie alle Hände voll zu tun gehabt. Mehrere Spielerinnen sind mit Nase, Hand, Knöchel und Augenverletzungen behandelt worden, sagt Anni Krünzler.
Gestern hat man das Gefühl gehabt, wie jetzt so gegen den Schluss hin, die Anspannung wird ein bisschen aggressiver. Man geht ein bisschen eher dahinter. Aber sonst ist es ganz diszipliniert als.
Ernste Verletzungen hätte es bis jetzt aber keine gegeben. Und auch sicherheitsmässig, da laufe ich alles nach Plan, sagt Daniel Inauen vom lokalen OK.
Es ist klar, es ist eine Frauen-Unihockey-Weltmeisterschaft, sprich, wir haben da sicher nicht mit den gewaltbereiten Fans zu tun, sondern unsere Aufgabe ist eigentlich mehr, dafür zu schauen, dass die richtigen Leute am richtigen Ort sind, also dass zum Beispiel die Fotografen nicht in die Garderobe der Spielerinnen können, gerade als Beispiel, ja.
Das also sind die Hauptprobleme, wo sich die Sicherheitsleute müssen beim Unihockey-WM-Turnier damit umschlagen. Um pöbelnde Fans hätte man sich bis jetzt aber nicht müssen kümmern.
Es ist sehr friedlich, wirklich gute Stimmung und ich glaube, die Spielerinnen, alle Beteiligten, haben super Freude an der Stimmung. St. Gallen macht eine gute Falle, denke ich.
Stimmungsmässig dürfte morgen wohl der Höhepunkt kommen. Dann spielen die Schweizerinnen gegen die Schwedinnen um den Einzug ins Finale. Das Spiel ist schon ausverkauft. Und wenn für die Schweiz am Sonntag dann sogar der WM-Titel lockt, dann könnte es sogar noch besser kommen, sagt der Hallenchef, der Fritz Bischof.
Die Sitzplätze, die sind schon alle weg. Wir rechnen sicher mit über 2'000 Leuten. Wenn es muss sein, dann können es auch 3'000 sein, weil Stehplätze, da hat es eigentlich immer. Aber die Stimmung mit allem drum und dran, die wird einmalig sein. Ich denke, in St. Gallen, so etwas hat es noch nie gegeben und wird es in nächster Zeit auch nicht mehr geben.
Impressionen von der Unihockey-WM St. Gallen sind das gesehen im Beitrag von Sascha Zürcher.
Regional diagonal die Woche quer durch die Schweiz, die Sendung morgen, mit einem Besuch im Rössli im luzernischen Rauswil. Hier sozusagen im Rütli von der CVP geht der Wirt. Die CVP hat jetzt Angst, dass sie ihre Wiege verliert. Mit einem Baselbieter, der für seine Kandidatur als Bundesrat keine Bedenkzeit gebraucht hat. Und mit dem Eid auf die Eidgenossenschaft. Den müssen nämlich die neu eingebürgerten Schweizer im Wallis ablegen. Morgen Mittag nach den 12 Nachrichten auf DRS1, regional diagonal.
Drei von sechs sind los ins Regionaljournal Ostschweiz und das sind nochmal die wichtigsten Meldungen vom Tag in der Zusammenfassung. Ein Haufen Ostschweizer Parlamentarier will den Thurgauer SVP-Nationalrat Hans-Jörg Walter bei der Bundesratswahl nicht unterstützen. Die Partei ist ihnen wichtiger als die Herkunft. Er kam der Hans-Jürg Walter Unterstützung über, wenn er gegen den FDP-Bundesrat antretet. Gegen die Evelyn Wittmer-Schlumpf wird es aber schwierig. Die Gesamtsanierung des Gymi Appenzell kommt noch mal teurer als erwartet. Statt der anfänglich gerechneten knapp 5 Millionen Franken kostet es jetzt gut 7 Millionen. Die Standeskommission, die Innerrhoder Regierung, beantragt dem Grossen Rat darum einen zweiten Auftragskredit und hat einen Marschhalt angekündigt. Der Ausserrhoder Regierungsrat hat fast 130'000 Franken aus dem Kulturfonds gesprochen. Wie es in der Mitteilung heisst, werden damit 8 Projekte unterstützt. Filmprojekte, musikalische Experimente und besondere Ausstellungen. Wir kommen zum Blick aufs Wetter. Die Aussichten für die Ostschweiz, das hat Felix Blumen von SF Meteo.
Am Abend und in der Nacht ist es wechselnd bis stark bewölkt und vor allem im Thurgau, am Bodensee und am Alpstein, kann es ein bisschen Regen geben. Schnee allerdings nur oberhalb von rund 1500 Meter. Dazu gibt es vor allem auf dem Alpstein oben auch noch Sturmböen, selbst Orkanböen sind nicht ganz ausgeschlossen. Morgen Morgen ist es meistens stark bewölkt und immer noch windig. Dazu gibt es ein bisschen Regen bzw. oberhalb von 1200 Meter auch ein bisschen Schnee. Im Saganserland und in Glarus Süd bleibt es meistens trocken, es hat aber auch dort dichte Wolken. Am Morgen zeigt das Thermometer an der Seite etwa 4 Grad, am Nachmittag sorgt der kräftige Westwind immer noch für etwa 9 Grad am Bodensee und 6 Grad in der Stadt St. Gallen. Auf dem Käserock oben erwarten wir etwa plus 1 Grad. Am Sonntag liegt über dem Thurgau, im Fürstenland und im Appenzellerland hochnebelartige Bewölkung. Sie löst sich erst in der zweiten Tageshälfte auf. In den Bergen, vor allem im Glarnerland, ist es dagegen ziemlich sonnig. Die Höchsttemperaturen erreichen am Sonntag am Bodensee rund 6 Grad. In Elm und Bruwald gibt es gut Skiwetter bei 5 bzw. 4 Grad.
Der Felix Blumen. Das war das Regionaljournal Ostschweiz am Freitag, 9. Dezember. Unsere Sendungen stehen auch als Podcast zur Verfügung, wie auch einzelne Rubriken, wie der Sonntagsgast zum Beispiel. Die Adresse regionaljournal.ch. Dort auf Ostschweiz klicken. Die Redaktion geleitet hat die Woche der Pius Kistler. Am Mikrofon verabschiedet sich Beatrice Gmünde.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.